Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Das Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München hat uns eigentlich nur das gezeigt, was wir schon lange wissen. FCB und BVB sind mit Abstand die beiden besten Mannschaften der Liga. Aber es hat auch noch einmal gezeigt, erst kommen die Bayern, dann Borussia Dortmund und dann der Rest. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 25. Spieltag mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung. Auf Twitter, @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit dem Mann, der in letzter Zeit viel zu tun hat, Marienplatz fegen, dann zur Sicherheit ein bisschen Staub verteilen, jetzt wieder fegen. Ich frage mich, wie kommt der Mann nur zum Bloggen, geschweige denn zum Dings, arbeiten? Christopher Ramm von mirsonroth.de, @ramc auf Twitter. Hallo Christopher.
Grüß dich.
Stressig?
Nö, nicht mehr. Nein, letzte Woche war es ein bisschen knapp mit Aufnehmen. Diese Woche bin ich wieder am Start. Ich freue mich.
Marienplatz sauber?
Ja, noch. Aber es wird natürlich die Frage sein, reicht es noch zur Feier oder muss ich zwischendurch nochmal fegen? Das wird die große Frage sein.
Was nimmst du denn mit in die Woche von diesem Spieltag? Du kannst gerne auch kurz über was anderes sprechen als über das Topspiel. Ich glaube, wir werden ausführlich darüber reden. Musst aber nicht.
Ich glaube, wir haben den Unterschied, wie du es gerade schon eingangs erwähnt hast, das ist eigentlich das, was wirklich hängen geblieben ist, so auch im Querschnitt der neuen Partien. Bayern und Dortmund, das ist so die Spitze der Bundesliga und dahinter kommt der Rest. Das ist während des direkten Duells einfach nochmal so krass aufgefallen. Deswegen ist das, was wirklich am Hängen oder wirklich hängen geblieben ist an diesem Spieltag für mich.
Bayern und Dortmund oder Bayern und Dortmund?
Nö, also schon ein und irgendwie nicht ein und mit Abstufung, sondern schon ein und, das irgendwo auch zeigt, dass beide klar nochmal über den Dingen stehen, auch gerade wenn man jetzt die Sonntagsspiele sich nochmal vornimmt mit Hertha und Mainz, die auch relativ weit oben stehen, dann hat es dann schon nochmal gezeigt, dass es da einfach nochmal nach den beiden eine ganz klare Abstufung gibt.
Konstantin, was nimmst du vom 25. Spieltag mit in die Woche?
Es wurde schon alles gesagt. Willkommen in der europäischen Super League.
Nehmen wir Hertha WSC noch dazu aus der Bundesliga oder sagen wir, reicht
nur, weil sie Hauptstadt, nur weil sie Hauptstadt sind, wegen Repräsentationen und so.
Was ich mitnehme, ist Folgendes. Ich frage mich in letzter Zeit immer öfter, wann das eigentlich losgegangen ist, dass alle vor den Bayern kuschen. Und ich habe es ja in die Richtung schon mal gesagt hier, ich pack's irgendwie teilweise nicht so richtig. Aber vielleicht ist es einfach so, dass man nur kuschen kann. Wir können da gerne drüber diskutieren jetzt, wenn wir über das Topspiel Dortmund gegen Bayern sprechen. Aber du hast ja an jedem Spieltag, sogar wenn man nicht gegen Bayern spielt, hast du ja so Kuschmomente. Siehe Junuzovic und Fritz jetzt, also schon eine Woche vorher oder Darmstadt damals oder dann wieder danach und dann auch währenddessen oder im Hinspiel bei Borussia Dortmund schon davor so ein bisschen oder viel umgestellt, um irgendwie die Bayern zu stoppen. Geht aber schief. Und dieses Mal auch? Fragezeichen. Christopher, 0:0 zwischen Borussia Dortmund und den Bayern im Topspiel. Der Abstand bleibt gleich. Das ist für die Bayern ein Erfolg. Ein 0:0 hat das Spiel trotzdem gehalten, was du dir versprochen hast vorher.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben.
Na, was es versprochen hat, was du dir erwartet hast, so.
Ja, ja klar, also auf jeden Fall. Taktisch auf jeden Fall äußerst hohes Niveau mit einem doch sehr aggressiven Trainer Tuchel auf Dortmunder Seite, der ja zumindest taktisch was versucht hat. Können wir, glaube ich, jetzt sicher hinterher noch diskutieren, inwieweit das aufgegangen ist. Wir haben eine Partie gesehen, die sehr, sehr intensiv war, geprägt war von harten, aber auch nie unfairen Zweikämpfen. Das ist das, was mich, glaube ich, auch so ein bisschen freut, dass wirklich auch der Fußball hier im Mittelpunkt stand während des gesamten Spiels. Das war eigentlich, glaube ich, nur so ein hartes Foul von Alonso in der gesamten Partie und ansonsten noch ein, zwei taktische Fouls. Also in der Summe ging es wirklich jetzt um das reine Spiel, diesen taktischen Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften. Die physische Präsenz hat natürlich auch eine gewisse Rolle gespielt. Aber es war jetzt nie so der Punkt, dass es unfair war, dass es irgendwie 3 rote Karten gab und 8 gelbe noch zusätzlich, sondern das war wirklich eine Partie, die sehr fair geführt wurde, aber dennoch intensiv. Und was mich besonders interessiert hatte, war eigentlich, dass so nach einer halben Stunde oder sagen wir mal so nach 25 Minuten dass so eine Phase sich entwickelt hat, wo beide Trainer nachher eigentlich fast keinerlei Umstellung mehr vorgenommen haben. Und das war so ein bisschen untypisch zu der Partie einerseits in der Hinrunde, als es ja taktische Wechsel mehr oder weniger im 5-Minuten-Takt gab, Dreierkette, Viererkette, Mittelfeld, verschiedene Anpassungen von beiden Trainern, Verschiebungen von Spielern auf Positionen, damals zum Beispiel Boateng, der dann Außenverteidiger gespielt hat, etc. pp., das haben wir alles nicht gesehen, sondern dass sich so eine Partie entwickelt hat, in der beide Trainer wahrscheinlich das Gefühl hatten, die Taktik, die sie gewählt haben, ist aktuell die beste Balance zwischen Aggressivität oder sagen wir mal Offensive und Defensive. Und die, wenn ich jetzt irgendwas ändere, dann ist das Gebilde, was ich gebaut habe, vielleicht zu fragil und ich gebe da zu viel auf und gehe vielleicht ein zu hohes Risiko und kann das nicht mehr einkalkulieren. Das war, glaube ich, so der ganz, ganz spannende Aspekt, so der ein bisschen noch hinter dieser ganzen Taktik, dem Taktik-Clash zwischen Tuchel und Guardiola stand.
Konstantin, was hat denn Tuchel taktisch versucht und hat er auch Sieg gecoacht?
Kann ich ganz kurz nur anmerken, dass ich nicht zustimme. relativ sogar breit nicht zustimme. Also das Spiel hat mich eher enttäuscht, aber okay. Kann man vielleicht die Gründe dann nochmal ein bisschen ausarbeiten.
Sehr schön. Dissens.
Ja. Gefällt mir. Ja, auf alle Fälle. Also ich stimme natürlich zu. Es kann sein, dass die Trainer deshalb nicht umgestellt haben, weil sie dann, oder weil vor allem von Seiten Tuchels, denn bei Guardiola gab es ja kleine Mini-Anpassungen zumindest, aber von Seiten Tuchels eben er dann eine Taktik gewählt hatte und darauf gehofft hat, dass diese aufgeht und dann eigentlich das bis zum Ende nicht verändert wurde, nur was eben so Pressinghöhen betroffen hat. Aber das hing auch dann mit dem, ja, eben konditionellen Abbauen der Spieler zusammen. Aber was mich eher enttäuscht hat, natürlich sehr viele Mannorientierungen, sehr viele Manndeckungen, riesengroße Abstände im Mittelfeld, dadurch dieser Umschaltwahnsinn in den ersten 30 Minuten, was eher ein englisches Spiel war. Vielleicht wollte man auch einfach nur die internationalen Zuschauer begeistern, denn die lieben ja die Premier League alle, deshalb hat die Bundesliga, das Spitzenspiel der Bundesliga dann mal schnell auf England umgeschalten. Aber du hast mich ja natürlich jetzt konkret zur Taktik von Tuchel gefragt und ob er quasi auf Sieg gecoacht hat. Eigentlich schon, zumindest war seine taktische Formation, die er gewählt hat, mit dieser Fünfer-Abwehrkette risikobehafteter, als man vielleicht meinen mag, weil eine Fünfer-Abwehrkette klingt immer so ein bisschen nach Angsthasentaktik, aber er hat es ja so gewählt, dass quasi eine Fünferkette hinten stand und davor eine hohe Mittelfeldlinie, also ein großes Loch zwischen Mittelfeld und Abwehr, wenn man gegen den Ball gearbeitet hat. Das war natürlich schon mit Risiko verbunden. Es gab bei Dortmund zwei defensive Prinzipien, wenn man so möchte. Einerseits hohe Mittelfeldlinie hinter Aubameyang. Man wollte also frühe Ballgewinne erzwingen, hat aber gleichzeitig Absicherung geschaffen, indem man eben fünf Verteidiger hinten hatte, also immer mit Überzahl stand, 5-4 gegen die vier bayerischen Akteure. Was ich da ein bisschen enttäuscht hat von Bayern eben dann, dass sie diesen Raum inzwischen, also diesen Zwischenlinienraum, diesen offenen bei Dortmund eben schwach ausgenutzt haben eigentlich. In der ersten Halbzeit gab es verschiedene Situationen, da stand Müller weniger, der wurde von Hummels gedeckt, aber da stand zum Beispiel Vidal frei und der wurde nicht angespielt. Also das hätte man vielleicht besser nutzen können. Dortmund ist hier Risiko gegangen, hat aber dann eben in der zweiten Halbzeit, also Tuchel hat in der zweiten Halbzeit dann eben vielleicht nochmal so eine Anpassung vermissen lassen. Das enttäuscht mich eben bei dem Spiel. Also es gab ja sowieso keine Wechsel bis in die, von Seiten von Dortmund, glaube ich, bis in die letzten 10 Minuten hinein, auch bei Bayern der erste Wechsel in der 75. und dann auch noch positionsgetreu. Und gerade von Seiten Dortmunds hätte ich mir da eben noch gewünscht, dass man dann quasi die nächste Stufe zündet.
Also Risiko dann eher in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit war dann schon sehr passiv. Und ich würde sagen, in der ersten Halbzeit war es halt, ja, also man hat schon gesehen, dass das mit Abstand die beiden besten Mannschaften sind. Teilweise vielleicht ein bisschen wild, aber ich fand das eigentlich auch unterhaltsam, dass es wild war. Gary Lineker, frei nach Gary Lineker wäre es One-Touch-Football gewesen. First Dortmund have a touch, then Bayern have a touch, then Dortmund has a touch. Aber ja, das war für mich abwechslungsreich und Tempo war ja auch drin. Christopher, hättest du von den Bayern noch mehr erwartet, so wie es Konstantin jetzt auch angedeutet hat? Ich meine, die größten Chancen, oder sagen wir mal, die zweitigsten Chancen hatten die Bayern. Aubameyang in der ersten Halbzeit, ja, die war auch gut, aber der Alleingang von Douglas Costa und beziehungsweise der die Chance von Douglas Costa nach Pass von Ayen Robben und dann der Lattenschuss von Vidal waren ja die größten Chancen. Kannst du mit diesen herausgespielten Chancen leben oder hättest du gern noch mehr gesehen?
Ich glaube, mit der Anzahl an Chancen muss man in so einem Topspiel eigentlich leben können. Es hatte sich so in den letzten Wochen so ein bisschen schon abgezeichnet, dass Bayern hier auch Probleme hat mit der Chancenverwertung. Gegen Mainz war das auch so ein bisschen offensichtlich. Auch im Endeffekt gegen Darmstadt in dem anderen Heimspiel, 3 Wochen zuvor mittlerweile, war das ja auch relativ ähnlich. Damals waren 36 Torschüsse für in Anführungsstrichen nur 3 Tore. Jetzt gegen Dortmund waren es 17 Torschüsse. Wenn man jetzt mal dem Fachblatt Kicker glaubt, dann war es ein Chancenverhältnis von 6-6. Da kann man, glaube ich, dann in der Summe mitgehen. Du hast jetzt die Qualität natürlich auch noch angesprochen. Die darf man auch nicht außer Acht lassen. Wenn ich jetzt nochmal beim Kicker selber nachschaue, was sie im Hinspiel geschrieben haben, dann sehe ich, dass Bayern 15 Torschüsse hatte. Das heißt also sogar noch weniger Versuche bei einem 5-1 Heimsieg. Und die Anzahl der Chancen ist angegeben mit 7-4. Das heißt, Bayern hatte im Hinspiel laut Kicker vielleicht nur eine Chance mehr. Man muss jetzt sich mal die Werte vom Expected Goals anschauen. Die
waren signifikant höher. Also dem Spiel hatte Bayern nur einen Expected Goal Wert von 1,6. Die Chancen, die nämlich jetzt vielleicht an Anzahl hoch waren, waren in der Summe eigentlich relativ, es waren 2 gute Chancen, ansonsten nichts. Und das eine war auch nur ein Abpraller nach einer Ecke, also auch nicht rausgespielt. Eigentlich nur der Konterangriff. Und ein Schuss von Lewandowski nach 32 Minuten, der übers Tor ging. Das war die einzige Torschance in meinen Augen, die aus dem Spiel heraus passiert ist, nicht nach einem Konterangriff oder nach einer Ecke.
Der Müller-Angriff war auch noch nicht schlecht. Ich glaube, 10., 11. Minute rum. Das war so ein bisschen ähnlich der Partie gegen Juventus. Also zwar gut 3-4 Meter weiter hinten, aber relativ ähnlich rausgespielt. Dann, als Bürki schon halbwegs geschlagen war, dann aber übers Tor zielt. Also wie dem auch sei. Ich glaube, von der Chancenanzahl her darf man sich, glaube ich, nicht beschweren, auch von der Klarheit der Möglichkeiten. Mein Douglas Costa muss eigentlich das 1-0 machen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist für eine Auswärtspartie vollkommen okay. Ich glaube, auch Guardiola ist die Partie richtig angegangen. Nicht ganz so aggressiv in der Summe vielleicht wie gegen Juventus Turin, aber schon mit einer gewissen Bestimmtheit auch nach vorne agieren zu wollen. Es war ja so im Vorfeld so ein bisschen die Überlegung auch auf Bayern-Seite, spielen sie mit einer Vierer- oder auch einer Fünferkette, das wäre ja auch denkbar gewesen, und spielen sie einfach auf 0-0. Ich glaube, in der Summe war es so die richtige Herangehensweise, weil man vielleicht von dem Chancenverhältnis her dem Sieg doch einen Hauch näher war vielleicht als Dortmund und auch so natürlich mehr Kontrolle hatte über das gesamte Spiel als mit vielleicht einer Fünferkette, die dann im schlimmsten Fall noch zu etwas höherem Passivität geführt hätte, die es dann Dortmunder vielleicht sogar noch einfacher gemacht hätten.
Konstantin, beim BVB, die Fünferkette haben wir angesprochen, die, ja, finde ich, in der ersten Halbzeit nicht ganz so klar war. Also da war Durm dann öfter mal nach vorne gezogen, hat auch relativ viel nach vorne gemacht. Durm natürlich die interessanteste Personalie. Ich hatte ihn zunächst links vorne erwartet, Reus dafür rechts und Mkhitaryan dann im Mittelfeld mit dazu, aber es war dann komplett anders. Was sagst du zu diesem Schachzug und hättest du anders aufgestellt oder hättest du dann früher auch umgestellt? Du hast gesagt, die Wechsel waren spät, 80. Ramos für Reus und Nachspielzeit, dann erste Minute der Nachspielzeit Schein für Gündogan. Zu spät?
Also zu Punkt 1, ich war jetzt nicht komplett überrascht, dass es eine 3er-5er-Kette geben könnte zumindest. Hatte das auch selber so meine Überlegung vor dem Spiel mal eingeflochten, dass es aber mehr so dahin ausläuft, dass quasi ein Dreier-Mittelfeld ist mit Sahin, Gündogan, Weigel und dass es Sahin in die Abwehr zurückfallen lässt im Aufbau und dann auch vielleicht in der Umschaltverteidigung, also dass man da einen zusätzlichen Verteidiger hat, Hummels in der Mitte und dann einfach die Schnittstellen enger zu machen. Durm anfangs ja indirekt, also hat direkt die Manndeckung von Douglas Costa übernommen, in den ersten Minuten ein bisschen Probleme damit gehabt, sich zu positionieren, aber während des Spiels dann doch sehr gut hineingefunden und auch erst nach 19 Minuten seinen ersten richtigen Vorstoß gemacht. Das war ja auch dann gleich ein Torabschluss, der ins Außennetz ging, also er knapp am Tor innen vorbeiging. Aber ansonsten ja wirklich auch dafür abgestellt, eben Douglas Costa zu decken. Auch im Übrigen in der Richtung ganz interessant, Schmelze und Durm hatten ja beide Manndeckung gegen die bayerischen Flügelspieler. Beide haben es auch so angepasst, dass sie quasi gegen die Stärken des Gegners gespielt haben. Also Durm eng, dass eben Costa nicht gerade auslaufen kann. Und Schmelzer stand immer innen, damit eben, wenn Robben reinzieht, er dann den verteidigen kann. Also da war natürlich das schon ganz klar abgestimmt darauf, wie die Bayern dann mit Robben und Costa spielen werden. wie gesagt, meine Überlegung persönlich war eher gewesen, man zieht gleich Schein auf halblinks zurück als halblinken Verteidiger und dann eben Piszczek verteidigt außen gegen Douglas Costa, was ja auch möglich wäre, rein von Tempo zumindest. Also so gesehen ist es nicht komplett überraschend. Allerdings wäre es eben interessanter vielleicht gewesen, es aus einer 4-3-3 Grundformation heraus zu spielen, um eben dann auch im Mittelfeld, also mit Gündogan und Weigel und einem dritten Mann, situativ zumindest, Überzahlsituationen gegen Alonso und Vidal zu schaffen. Und das gab es eben nicht. Deswegen waren die beiden Sechser ja eigentlich in vielen Phasen des Spiels mehr oder weniger aus der Partie raus und konnten da eben wenig Akzente setzen, weil sie einfach abgedeckt waren, weil es eben wenig Dreiecke gab, wenig Doppelpassmöglichkeiten. Und da kommen wir eigentlich auch zum Thema Umstellung der zweiten Halbzeit. Also ich persönlich hätte mir eben gewünscht, wenn man noch ein bisschen mehr Risiko geht, dass man dann beispielsweise einen Leitner, einen Castro, einen Shahin, also einen weiteren Mittelfeldspieler bringt, vielleicht die Fünferkette auflöst. Weil ich trotzdem denke, dass Schmelzer und Piszczek in den 1-zu-1-Duellen mit Costa und Robben zumindest eine gute Chance gehabt hätten, also die beiden vom Tor wegzuhalten. Und sei es eben dann mehr Risiko zu gehen, mehr Verbindungen nach vorne aufzubauen und dann wieder auch mehr Ballbesitz zu bekommen. Denn Dortmund war dann doch ab der 35. Minute bis zur Halbzeit extrem und dann auch in der zweiten Halbzeit doch etwas zu weit hinten drin zum Teil. Also die Konter waren dann zu lang, das ist eigentlich genau die Befürchtung dann eingetreten für die Dortmunder, oder genau das eingetreten, was man zuvor befürchten musste für die Dortmunder, dass man eben dann doch zu lange Konter fahren musste.
Christopher, bei den Bayern war vorher das Thema, oh verdammt, wir haben eigentlich gar keinen Innenverteidiger mehr. Martinez verletzt, Boateng natürlich verletzt, Badstuber verletzt. War nach dem Spiel eigentlich nicht so wirklich Thema?
Nee, ich glaube, das ist auch so die größte Leistung eigentlich von Pep Guardiola in der bisherigen Saison mit, dass er es geschafft hat, während dieser doch jetzt relativ kritischen Phase aus Bayern sich von vielen Auswärtsspielen, die aufeinander gefolgt sind, mit zum Teil doch relativ schweren Aufgaben, Juventus Turin, Wolfsburg, die relativ heimstark sind, Leverkusen und jetzt natürlich auch noch Borussia Dortmund, dass er es geschafft hat, sagen wir mal, eine relativ gute Lösung zu implementieren, die nur minimal mehr Tore herschenkt. Das sind irgendwie alle 180 Spielminuten kassieren sie aktuell ein Gegentor im Vergleich zur Hinrunde, als es 212 Minuten waren. Das heißt, da ist der Unterschied eigentlich ja zwar da, aber jetzt nicht so signifikant, wie man es erwarten würde. Unter der Voraussetzung, dass Boateng fehlt, Martinez fehlt, Badstuber fehlt, Benatia eigentlich auf dem Weg zurück ist. Und ja, dadurch natürlich auch relativ viele Möglichkeiten, sich auch selber beraubt, was so das ganze taktische oder die ganze taktische Herangehensweise betrifft. Es war eigentlich vor dem Spiel vielleicht so die spannendste Frage, sicherlich auch aus Bayern-Sicht, spielt Benatia nochmal, der gegen Mainz eine relativ gute Partie gemacht hat, sich doch sehr, sehr präsent gezeigt hat, fast mit der beste Bayern-Spieler auf dem Platz war. Gut, das war jetzt nicht ganz so schwer, aber er war es halt. Und die Überlegung wäre vielleicht gewesen, es so ein bisschen so anzugehen, wie vielleicht Barcelona in manchen Teilen spielt, mit Piqué und Mascherano, ja auch einem gelernten Mittelfeldspieler, der mittlerweile auch in der Innenverteidigung spielt. Bei Bayern hätte man sich das halt dann zum Beispiel mit Benatia und Kimmich auch vorstellen können. Es hätte vielleicht noch den Vorteil gehabt, dass dann Alaba auf die Außenbahn rückt. Das ist natürlich jetzt aktuell so ein bisschen das Problem im gesamten Bayern-Spiel, dass die Flügel relativ isoliert sind, weil die Außenverteidiger nicht das allerhöchste Risiko gehen oder gegangen sind. Bernat ist relativ stark auf, ja, so, ich sag mal, maximal so 10 Meter hinter die Mittellinie gerückt. Und Philipp Lahm ist auch nur ganz, ganz punktuell wirklich mal so ins letzte Drittel mit vorgestoßen und hat seine Angriffsversuche wirklich sehr, sehr situativ ausgewählt. Das war so vielleicht auch mit einer der größeren Unterschiede im Vergleich zum Hinspiel, weil dann einfach ja bestimmte Angriffsmechanismen natürlich nicht so funktioniert haben und vor allem Costa durch die ja sehr, sehr starke Mannorientierung von Durm, aber auch Arjen Robben mit Schmelzer, wie wir es schon angesprochen haben, doch sehr, sehr intensiv bewacht wurden und es dann kaum Möglichkeiten gab, das Ganze durch Kombination aufzulösen, sondern eigentlich immer nur durch individuelle Aktionen, durch Dribblings. Das kann natürlich mal funktionieren, hat ja auch teilweise manchmal geklappt, aber ganz oft sind dann auch gute Ansätze dann relativ schnell verpufft, was dann auch dazu geführt hat, dass es dann nur relativ wenige Zuspiele in den Strafraum an sich gab von Bayern Seite, sondern dass sich die Anzahl an Flanken oder auch Rückspiele bzw. Kombinationen im letzten Angriffsdrittel dann ja doch sehr, sehr beschränkt hat auf einige wenige und die besten Momente eigentlich entstanden durch Abwehr durch individuelle Fehler der Dortmunder.
Gehen wir noch ein bisschen in die Einzelkritik rein. Konstantin, greif doch mal 2 bis 3 vielleicht Spiele raus, von denen du positiv angetan warst beim BVB und umgekehrt auch 2 vielleicht, von denen du nicht so angetan warst, mit einer kurzen Erläuterung, warum.
Okay, bei den positiven beim BVB würde ich einerseits Manni Bender rausgreifen, der das als Zentralverteidiger so ein bisschen teilweise hinter den anderen Verteidigern stehend oder auch als Manndecker von Lewandowski ganz gut gemacht hat, aber eigentlich sehr gut gemacht hat, auch im Aufbau ja mittlerweile verbessert ist im Passspiel, kann sich da besser befreien aus Situationen, auch wenn natürlich gegen das aggressive Pressing der Bayern in manchen Phasen, manche Szenen war dann nicht mehr drin, aber hat das eigentlich schon sehr souverän gemacht, hat auch immer die Lücken gecovert, die dann entstanden sind, wenn Hummels oder Piszczek rausgerückt sind, also das war eine gute Leistung. Zum anderen würde ich noch Mkhitaryan rausgreifen, weil der trotz der Verbindungsprobleme im Mittelfeld und auch allgemein eben dieser doch etwas eingedämmten Offensive und man weniger sowieso nicht ganz so einfach, aber hat sich trotzdem in mehreren Situationen auch gut aus der Umklammerung befreit, hat sich gut gedreht, gute Dribblings in offene Räume, immer Übersicht, auch auf engstem Raum noch Übersicht und noch einen Pass an den Mann gebracht, also so gesehen mehr oder weniger das Herz der Dortmunder Offensive und
Pass auf der negativen Seite. Aubameyang auch gespielt, bei dessen Chance war ein gut getimter Pass, dann hat Mkhitaryan eingeleitet diesen Angriff, ja, negativ.
Genau, oder auch zum Beispiel den ersten Vorstoß von Durm. Mhm. Das war auch, da hat, ich glaube, Mkhitaryan Bernat getunnelt, also zumindest also ein Bayern-Spieler da auf der rechten Dortmunder Seite und hat eben dann auch Durm gut eingesetzt, dass der dann eben hinter die Abwehr kam und das ist schon mit also das Beste gewesen, was quasi Dortmund in der Offensive geleistet hat, ging eigentlich alles über Mkhitaryan. Und eben dem gegenüber stand dann die leider schon üblich schwache Leistung von Marco Reus, der eben in solchen Partien, wenn er dann so ein bisschen frei herumschwebt ja, auf dem Feld, also auch hier eben Rechtsfokus von Dortmund oftmals, und dann musste Reus so ein bisschen zwischen links außen und zweiten Mittelstürmer pendeln oder auch an der Abseitslinie gab es da keine feste Struktur für ihn. Da war es schon sehr schwierig, also für ihn dann überhaupt so die richtige Positionierung zu finden und das richtige Timing für seine Läufe, das richtige Timing fürs Zurückfallen. Hat alles nicht so richtig gestimmt. Und das zeigt ihm leider, dass Reus von seinen individuellen, also technischen Fähigkeiten, von seinem Tempo her ein sehr starker Spieler ist, aber von seinem Fußball-IQ, von seinem Spielverständnis her eben nicht ganz so der Höhe ist von anderen Stürmern. Das zeigt sich dann eben gerade, wenn es so ein bisschen, wenn er so als frei interpretierender Künstler unterwegs sein muss, dann kann ich
Gündogan auch nicht so bossig wie gewohnt und Birki kann vielleicht auch noch positiv rausheben.
Bei Gündogan eben aber das Problem, was ich schon angedeutet hatte, also es fehlte der dritte Mann in der Zentrale. Ja, ja. Man stand quasi im 2 gegen 2 gegen Alonso und Vidal. Und eigentlich habe ich eben da erwartet, dass zumindest dann auch in der zweiten Halbzeit vielleicht noch ein dritter Mann kommt. Leitner, Sahin, Castro wären alle möglich gewesen. Aber da gab es dann eben keine Einwechslung von Seiten Tuchels. Hätte ich mir so oder so gewünscht, weil einfach auch Gündogan und Weigl dann, weiß nicht, ab der 70. Minute mehr oder weniger mit ihren Kräften am Ende waren. Also auch diese hohe Mittelfeldlinie konnte nicht mehr gespielt werden, weil man eben nicht mehr so rausrücken konnte, einfach die Wege nicht mehr so gehen konnte. Also das ist etwas, was mich einfach stört hier an der Sache. Aber natürlich Gündogan, Weigl sind auch rein von ihren Fähigkeiten her eben einfach besser als zum Beispiel Leitner und Castro. Deshalb ist eine schwierige Entscheidung natürlich vielleicht auch für Tuchel gewesen. Aber für Gündogan eben einfach das Problem, er braucht trotzdem noch einen, mit dem er Ablagen spielen kann, mit dem er Doppelpässe spielen kann. Denn gerade auch aufgrund des Systems, was ich eben schon erklärt hatte, mit dem großen Zwischenlinienraum, den es gab, dem offenen Zwischenlinienraum vor der Abwehr, im Tripling von Gündogan hätte es sich hier noch fataler ausgewirkt, wenn er vielleicht den Ball verliert gegen Alonso oder gegen Vidal. So gesehen musste er da auch ein bisschen auf Nummer sicher spielen.
Birki mit zwei schönen Paraden gegen Douglas Costa und wie er dann auch den Arm hochgebracht hat gegen Vidal, fand ich auch faszinierend. Hätte ich nicht gedacht. Am Anfang dachte ich, der ist direkt an die Latte hingegangen, aber war eine gute Reaktion. Christopher, gleiches Spielchen bei den Bayern.
Positiv sicherlich Kimmich natürlich. Der, ja gut, manche sagen, die in der Szene gegen Aubameyang sah er nicht so gut aus. Das war, glaube ich, so Anfangsviertelstunde.
Hat ihn aber zumindest noch abgedrängt. Hat dann einfach den Geschwindigkeitsnachteil. Den hat er halt einfach.
Genau, also das kann man ihn ja eigentlich nicht wirklich vorwerfen. Und dann hat er sich ja so noch relativ gut bewegt, dass im Aubameyang eigentlich ja nur der Weg nach außen blieb und dadurch der Winkel zum Tor relativ spitz war. Dann noch der gute Zweikampfgewinn gegen Reus dann Mitte der ersten Halbzeit. Ansonsten eigentlich eine fehlerfreie Leistung und auch relativ gut, wie er es geschafft hat, immer das Pressing der Dortmunder gut auszukontern, hat eigentlich seltenst den wirklichen Rückpass zu Neuer gewählt, sondern hat immer versucht, zumindest auf einer Höhe zu bleiben, wenn nicht sogar teilweise Pässe wiederum nach vorne gespielt in Drucksituationen. Das war sicherlich eine ganz, ganz starke Leistung, gerade auch nach dem Spiel gegen Juventus, als er zumindest von einigen Medienvertretern doch ein bisschen kritisch beäugt wurde. Von daher auf jeden Fall positiv. Dann als zweites eigentlich auch zu nennen Vidal, ganz klar, sie haben ein bisschen in dieser Freigeistrolle im Mittelfeld ziemlich aufgegangen ist, nicht ganz so tief gespielt hat, wie die noch in dem Spiel wiederum gegen Juventus Turin, was jetzt schon zwei, dreimal als Referenzpunkt gewählt habe. Und hatte aber auch viele Ballaktionen gehabt, war auch so ein bisschen der Überraschungsmoment eigentlich noch im Bayern-Spiel, hatte auch relativ viele Abschlüsse, ein, zwei ganz gute Kopfballszenen noch gehabt, dann der Lattenschuss schon angesprochen und ansonsten auch eine relativ gute Zweikampfquote. Bei Vidal ist ja immer so ein bisschen die latente Gefahr, die mit so mitschwingt, dass er zu viele Fouls im Mittelfeld hergibt, beziehungsweise so Freistöße im Halbfeld zulässt, die dann relativ gefährlich werden können. Das ist eigentlich während des gesamten Spiels überhaupt nicht aufgetreten. Von daher eine extrem positive Leistung. Ja, und ansonsten, wenn ich jetzt noch einen dritten wählen müsste, würde ich mich schon ein bisschen schwer tun, aber vielleicht am ehesten sogar noch Philipp Lahm, weil in Bezug auf das Mainz-Spiel dann einfach noch aufgefallen ist auf Bayern-Seite, wie schwer sich doch Bayern tut, wenn manchmal Philipp Lahm nicht dabei ist. Gegen Mainz war einfach das Problem, da hat Pep Guardiola auch lange Zeit auf eine Viererkette vertraut und Rafinha wirkte so ein bisschen redundant ab einem gewissen Punkt, weil er sich einfach nicht so gut ins Mittelfeld dann fallen lassen kann oder beziehungsweise rücken kann, dann bestimmte Situationen einfach nicht so clever auflöst, wie es Philipp Lahm machen kann und das fällt einfach in so einem Spiel auf. Andererseits natürlich auch bei Philipp Lahm merkt man dann trotzdem, wie so minimal natürlich der Zahn der Zeit nagt, der ist dann seine Angriffe bis auf die Grundlinie runter, die Unterstützung von Robben, wie vorhin schon erwähnt, die ist dann eigentlich nur noch situativ da gewesen und dann nicht mehr so, auch nicht von der Häufigkeit einfach, wie man es aus vielleicht früheren Jahren, vor zwei, drei Jahren noch gewohnt war, sondern hat sich seine Angriffe schon sehr, sehr gezielt ausgesucht. Das ist dann halt natürlich so ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz eine relativ gute Leistung. Negativ auf Bayern-Seite würde ich vielleicht Müller hervorheben, der so ein bisschen den Flow verloren hat in den letzten Wochen, der sich so ein bisschen schwer tut, eigentlich schon in der kompletten Rückrunde. Zwar noch verhältnismäßig viele Tore schießt, auch Torbeteiligung hat, dem aber ansonsten im Spiel relativ wenig gelingt. Und das fällt natürlich in so einer Partie auf, in der es relativ eng ist im Mittelfeld, in dem teilweise auch viele Zweikämpfe geführt werden, in dem es dann vielleicht auch mal darauf ankommt, aus dem Mittelfeld heraus eine gute Kombination mit einzuleiten. Hier hat er sich von Hummels sehr stark abkochen lassen, auch seine Bewegungen, seine Ausweichbewegungen, das Gespür für den Raum, dass er dann einfach auch mal Wege geht und dann zum Beispiel durch die Mannorientierung Hummels vielleicht sogar mal irgendwie rauszieht oder wegzieht. Das ist eigentlich fast gar nicht vorgekommen in der Partie. Dann den einen Abschluss ja schon angesprochen, den er gegen Juventus noch drin hatte. Es ist diesmal übers Tor gegangen, von daher sicherlich nicht die gewohnte Leistung von Thomas Müller. Und vielleicht als letzten kritischen Punkt vielleicht Douglas Costa noch am ehesten, aber auch aus dem Grunde, weil man auch von ihm natürlich eine bessere Leistung gewohnt ist. Zum einen natürlich fällt auf, dass er einfach nicht der ganz große Torjäger ist. Das zeigt sich halt immer mal wieder und jetzt auch bei der 1:1-Situation gegen Birki, das war, glaube ich, die größte Konterchance, die, oder generell fast sogar die größte Chance, die Bayern bisher überhaupt hatte in der gesamten Saison, nur ausgenommen vielleicht von einem Elfmeter, weil es war eigentlich so eine klare Torchance, haben einfach die Münchner selten, weil viele Gegner einfach auch so relativ gut gestaffelt gegen Bayern stehen und versuchen mehr oder weniger erstmal den Strafraum sauber zu halten. Und dass dann ja so eine große Chance gibt, das ist ja wirklich sehr, sehr seltener Fall und die wurde dann relativ leicht vergeben. Ja, und hinzu fällt natürlich dann auch auf, dass seine Entscheidungsfindung halt teilweise nicht immer ganz glücklich ist und viele Gegner sich mittlerweile auch relativ gut darauf eingestellt haben, wie er jetzt agiert. Konstantin hat ja schon angesprochen, dass Durm relativ nah an ihm dran stand und so dann auch bestimmte Bewegungsmuster von Costa relativ stark unterbunden hat, die vielleicht in der Hinrunde noch möglich war, weil einfach jetzt nicht so ganz klar war, was kann Costa und was kann er vielleicht nicht.
Ihr habt zum Abschluss der Topspiel-Diskussion wieder die Möglichkeit, eine Frage an den jeweiligen Trainer zu stellen. Und das Schöne ist, dass er die Frage absolut ehrlich beantworten müsste, wenn er sie bekäme. Konstantin, in Richtung Thomas Tuchel.
Na, jetzt eine bahnbrechende Frage habe ich nicht, aber ich würde ihn dann eben fragen, Herr Tuchel, warum wurde Nuri Sahin nicht aufgestellt? Oder kam so spät, kam nicht früher.
Christopher, in Richtung Pep Guardiola?
Mich würde interessieren, was er zu Joshua Kimmich gesagt hat nach dem Spiel, als er doch relativ energisch auf den Platz gestürmt ist und auf Kimmich eingeredet hat.
Was glaubst du? Glaubst du, dass es seine Art des Coachings ist, zu wissen, jetzt kann ich ihn mir nochmal packen und ihm noch ein paar Tipps geben, weil er gerade eine sehr breite Brust hat und ja, weiß, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Und jetzt kann ich ihm noch sagen, was er nicht so gut gemacht hat vielleicht? Diese eine Kleinigkeit, die aufgefallen ist, oder zwei oder drei?
Möglich. Andererseits zeigte das für mich einfach nochmal, wie besessen Guardiola einfach vom Fußball generell ist und wie wenig er sich eigentlich zufrieden gibt. Und waren sicherlich ein, zwei Szenen, die hätte Kimmich vielleicht noch besser lösen können. Und sicherlich wird es um die gegangen sein, aber es ist einfach, ja, zeugt einfach davon, wie Guardiola wirklich dieses Spiel lebt und wie er dann auch wirklich versucht, akribisch jeden Moment dann auch auszunutzen, um das Maximum herauszuholen.
Mir ist noch eine Frage eingefallen.
Stell sie.
An Tuchel. Und zwar würde ich dann sogar lieber, ich ziehe die Sahin-Frage zurück, ich streiche ihn aus dem Protokoll und ich würde dann lieber ihn fragen, wäre es nicht schlauer gewesen, doch noch einen Offensivkraft in der Winterpause zu holen?
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner und Christopher Ramm. Ich bin Christoph Fetzer. Wenn ihr Lob und Kritik loswerden wollt, werdet es los. Ihr wisst schon wo. Und wir haben dann für fast alles ein offenes Ohr, gehen drauf ein und diskutieren auch gerne mit euch. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse des 25. Spieltags an. Es wurde nämlich noch 8-mal Fußball gespielt. Und zwar Wolfsburg-Gladbach 2-1, Stuttgart-Hoffenheim 5-1, Augsburg-Leverkusen 3-3, Bremen-Hannover 4-1, Frankfurt-Ingolstadt 1-1, Köln-Schalke 1-3, Mainz-Darmstadt 0-0 und HSV-Hertha 2-0, 0-0 im Topspiel. Ansonsten ein ziemlich verrückter Spieltag. Christopher, was willst du zu den Partien noch loswerden? Wir dürfen nicht unterschlagen, dass nach dem 1-1 von Eintracht Frankfurt gegen Ingolstadt Armin Fee Geschichte ist bei der Eintracht.
Ich glaube, im Abstiegskampf rückt es einfach immer mehr weiter zusammen. Es hat sich ja unter der Woche dann schon so ein bisschen angedeutet oder jetzt generell in dieser einen Woche mit drei Spieltagen. Es wird da immer noch enger, gleichzeitig oben auch, weil einfach ja Mannschaften einfach die Konstanz einfach nicht mitbringen. Gladbach ist sicherlich hier zu erwähnen, aber vielleicht auch Mainz, die nach dem Bayern-Spiel zu Hause gegen Darmstadt doch größere Probleme hatten und natürlich auch die Hertha, die jetzt in Hamburg, würde ich sagen, überraschend, aber dann zumindest, wenn man sich die Tabelle anschaut, ja, zumindest mit einem Punkt hätte aus dieser Partie rausgehen müssen. Von daher wird es auf bestimmten Positionen, glaube ich, noch relativ spannend in den nächsten Wochen. Und ja, ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall noch genügend zu diskutieren bis zum Saisonende.
Es kann jeder jeden schlagen, es schlägt irgendwie auch von Woche zu Woche jeder jeden und so richtige Serien gelingen einer eigentlich fast keiner Mannschaft. Konstantin, was willst du zum Spieltag noch loswerden?
Eigentlich nichts.
Über Fee sprechen wir dann wann anders, beziehungsweise über den Nachfolger.
Also über Fee haben wir da schon genug gesprochen eigentlich in den letzten Wochen.
Ja,
deshalb
überrascht sich.
Interessanter wäre dann eher, wer sein Nachfolger wird und ob das überhaupt einen Einfluss auf Eintracht Frankfurt hat. Sorry. Denn also die Mannschaft wirkte zuletzt wie eine immobile Masse, die quasi in keine Richtung formbar ist. Deshalb bin ich gespannt, wer da jetzt Trainer wird.
Ideen?
Vielleicht einfach mal in die Ferien schicken.
Oh mein. Jetzt hast du Twitter schon hier in den Podcast gebracht.
Der funktioniert eigentlich gesprochen fast gar nicht so gut.
Das stimmt.
Ferien.
Musst du jetzt den Witz erklären.
Egal. Nee,
nein,
lassen
komm,
wir.
Jetzt ist, lass Väterchen Frost und.
Machen wir weiter mit dem Unsung Hero des Spieltags.
Das war ein Fehler. Jedenfalls. Ja. Gisto hat ja, habe ich gelesen, dass er abgelehnt hat. Wäre eine interessante Personalie gewesen, glaube ich. Er ist einer, der schon progressiver angeht und vielleicht dann nochmal ein paar Sachen über den Haufen geworfen hätte. Sind wir ganz ehrlich, Frankfurt ist auf dem Relegationsplatz. Hoffenheim hat jetzt relativ deutlich verloren gegen Stuttgart, aber abwarten, die haben trotzdem genügend Potenzial, noch einige Spiele zu gewinnen. Also Frankfurt muss jetzt auch irgendwas ändern. Ansonsten wird es sehr schwierig.
Sauber drüber gewischt jetzt über die anderen Spiele. Machen wir die nächsten Male natürlich wieder anders. Wir hatten ja schon gesagt, Leverkusen wäre mal ganz interessant. Mainz ein bisschen ausführlicher auf jeden Fall auch. Ja, gibt noch so ein paar andere Teams. Gewinner des Spieltags für mich Werder Bremen auf 13 hoch. Klar, es sind nur 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Eintracht Frankfurt. Kann alles wieder in die andere Richtung gehen. Aber sie gewinnen aktuell halt dann die Duelle gegen die direkten Konkurrenten und das ist im Abstiegskampf wichtig. Gewinner des Spieltags natürlich neben den Bayern, die zwar nicht gewonnen haben, aber halt die 5 Punkte gehalten haben. Und Werder halt mit dem 4-1 jetzt gegen Hannover 96, vorher 4-1 bei Leverkusen, kein direkter Konkurrent, okay, aber davor dann 2-2 gegen Darmstadt, die auch nicht näher gekommen sind. Hoffenheim 1-1 auf Distanz gehalten, alles in der Rückrunde und dann halt mal sowas wie 3-3 gegen Hertha BSC, 3 an Schalke mit dazu. Also sieht besser aus für Werder Bremen. Der Unsung Hero des Spieltags, Christoph Ramm.
Dann nehme ich einfach mal Georg Niedermeier. Einfach aus dem Grunde, weil es doch immer mal wieder zeigt, dass es einfach Spieler gibt, die unter bestimmten Trainern funktionieren und nicht funktionieren. Unter Zorniger hat Niedermeier gar keine Rolle mehr gespielt. Mittlerweile ist er, würde ich sagen, einer der Top-Torschützen bei Stuttgart. Aber mausert sich dann doch immer mal wieder zu ernsthaften Optionen bei vor allem Standardsituationen. Von daher Niedermeier, mein Spieler des Spieltags.
2 Tore beim 5-1 gegen die TSG Hoffenheim. Konstantin, dein Unsung Hero.
Mein Unsung Hero ist Yachuel Co. von FC Augsburg.
3-mal getroffen? Nur deswegen? Oder?
Hat sich einfach in den letzten Wochen dann wieder hat sich zu einem wichtigen Faktor, eigentlich nicht in den letzten Wochen, schon, das geht ja ein bisschen länger, zum wichtigen Faktor bei Augsburg entwickelt und ist eben einfach ein Spieler, der quasi grundsätzlich unterschätzt wird, weil er vielleicht nicht ganz so das ganz flashy Zeug macht oder jetzt einer ist, der als Mittelfeldspieler ein Spiel dominiert, aber trotzdem etwas unter Wert eigentlich verkauft wird. Hat aber auch eine schwierige Zeit. Aber natürlich bringt so eine Leistung jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen allgemein die letzten Wochen, das bringt natürlich so einem Spieler auch was in der öffentlichen Aufmerksamkeit.
2-mal Vorarbeit Alfred Finn-Bogason. Der Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags, Konstantin.
Da nehme ich Pizarros Treffer zum 2-0, denke ich, muss es gewesen sein. Eine Flanke von rechts und dann Brustannahme mit einem schönen mittelhohen Heber, dann noch 2 Verteidiger ins Leere laufen lassen oder Leere springen lassen und dann direkt Abschluss. Das hat sich doch ganz gut ansehen lassen. Und wir können ihn ja nicht jede Woche als Unsung Hero nehmen.
Nee, vor allem, er wird ja momentan auch besungen, also insofern.
Ja.
Genau. Vielleicht dann wieder, wenn er nicht mehr besungen wird. Konstantin, Christopher, dein Unsung Hero. Dein Zungenschnalzer.
Heute ist ich knippelhart, dann nehme ich Raphael, der 2:1 Anschlusstreffer. In der 23. Spielminute schöner Pass von Johnson, schön freigespielt am 16. und dann eigentlich aus einem unmöglichen, relativ spitzen Winkel ins kurze obere Eck genagelt. Von daher eigentlich ein richtig geiler Treffer. Hat dann leider nicht mehr gereicht aus Gladbacher Sicht, das Spiel noch zu drehen gegen relativ gut aufspielende Wolfsburger.
Mein Zungenschnalzer kommt von Daniel Schwab. Ich dachte zuerst, es war Georg Niedermeyer auch, aber es war Schwab. Tor zum 5:1 für Stuttgart gegen Hoffenheim. Schwab erobert in der eigenen Hälfte den Ball, gedankenschnell, geht dann rechts durch und flankt genau auf den Fuß von Timo Werner, der das 5:1 erzielt. Und ich finde, wenn jemand so stachsig dabei ausschaut, bei einer Vorarbeit, und das aber so perfekt dann hinbringt, dann ist es ein Zungenschnalzer. Und dann haben wir noch zum Abschluss den Kopfschüttler des Wochenendes. Christopher.
Da nehme ich mal die Ermittlungen des DFB gegen Junusovic, der sich ja die Gelbsperre abgeholt hat, ganz am Ende der Partie durch ein Zeitspiel und jetzt gegen Bayern gesperrt ist und es dann im Nachgang auch zugegeben hat und der DFB jetzt Ermittlungen gegen ihn eingeleitet hat, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Weil ansonsten müsste man so vieles bestrafen, wie zum Beispiel, wenn Bayern die halbe Mannschaft schont gegen Mainz oder vielleicht auch Dortmund und andere Trainer, weil sie zum Beispiel auf bestimmte andere Spiele jetzt den Fokus legen und für Junusovic gäbe es vielleicht gegen München nicht so viel zu holen und das ist vielleicht wichtiger in anderen Partien und ja, von daher eigentlich eine clevere Lösung und die Regel ist jedem bekannt und warum sollte der Spieler versuchen, eine gelbe Karte zu vermeiden, sondern kann sie natürlich auch als taktisches Mittel einsetzen, vor allem dann, wenn die Sperre auch bekannt ist, nämlich nach 5 gelben Karten und ja, nicht nach irgendwelchen anderen Kriterien, die vielleicht so ein bisschen weicher oder nebulöser daherkommen. Von daher kann ich die ganze Diskussion und Doppelzügigkeit nicht ganz nachvollziehen.
Ja, nehme ich auch als Kopfschüttler und Konstantin wahrscheinlich auch, oder? Können wir abschließen?
Eigentlich nicht.
Nee. Gelb für Rotation finde ich auch interessant. Rotationsgelb. Für die gesamte Mannschaft. Rotationsgelb für Pep Guardiola. Konstantin, dein Kopfschüttler?
Da nehme ich Roger Schmidt in Valencia, beziehungsweise in Villarreal. Das ist jetzt an sich nachvollziehbar, dass er den Gegner in der Europa League beobachten möchte. Allerdings ist es etwas merkwürdig, dass er es tut oder dass er schon im Flugzeug sitzt, während Leverkusen in Augsburg spielt. Einerseits grundsätzlich ein bisschen ungewöhnlich, aber natürlich auch bei der aktuellen Situation in Leverkusen, wo schon von seinem Abschied im Sommer gesprochen wird, wo er diese Sperre hat, wo Leverkusen jetzt die letzten Wochen mehrere Male verloren hat, zu Hause hoch gegen Bremen, also 3 Niederlagen und auch gegen Augsburg sah es ja lange Zeit eher schlecht aus. Da finde ich es aus taktischen Gründen und jetzt nicht, was auf dem Feld stattfindet, sondern aus taktischen Gründen innerhalb des Vereins, was seine Stellung auch betrifft in der Öffentlichkeit, fand ich diesen Schachzug etwas, also relativ merkwürdig, muss ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wer ihm das empfohlen hat. An seiner Stelle wäre es vielleicht besser gewesen, er wäre im Stadion geblieben. Also rein, wie gesagt, aus strategischen Gesichtspunkten, denn die Ergebnisse in Leverkusen, die sind auf Platz 8 abgerutscht, also quasi am Ende der Top-Gruppe mittlerweile. Seine Position einfach ist nicht mehr so gefestigt und es geht ja mittlerweile fast um seinen Job.
Ich habe jetzt gerade hier noch was zu Junusovic. Wäre ja gelacht, wenn es nicht noch skurriler ginge. Junusovic rudert nämlich jetzt laut Weser-Kurier zurück. Nun will Junusovic seinen Gelbtrick nach Abpfiff gar nicht mehr zugegeben haben. Tenor des 5-Fragen-Interviews, er sei lediglich falsch verstanden worden. Ich war emotional, es war Minuten nach dem Abpfiff, mir fehlten die richtigen Worte, wird der Österreicher zitiert. An anderer Stelle heißt es war nicht vorher besprochen, dass ich gegen den FC Bayern fehlen soll. Es waren weder die Trainer, irgendein Betreuer, noch Thomas Eichin irgendwie eingeweiht. Es war einfach eine dumme Aussage. Was haltet ihr denn von zum Beispiel einfach Zeitstrafen für solche Aktionen? Statt gelb, wenn man kurz vor Schluss dann auf Zeit spielt. Wobei, dann wäre dann vielleicht wieder das Problem, okay, dann hacke ich halt dann um die 5. gelbe zu bekommen. Irgendwie kann man es doch nicht lösen, oder? Irgendwie kann man es nicht lösen. dieses Problem.
Nee, eben nicht.
Und gelb ist gelb. Deswegen, ja, gelb ist gelb.
Ja, und nach 5 Spielen gibt es eben die Sperre und das ist halt nochmal so, wie es ist. Und wenn das dann die Spieler taktisch ausnutzen oder vermeintlich taktisch ausnutzen, weil es halt einfach gerade gut passt, dann ist es halt vollkommen okay. Ich meine, genauso gut hätte er vielleicht auch zum taktischen Foul greifen müssen in der 17. Minute, dann wäre er jetzt auch gelb gesperrt gewesen. Deswegen kann ich halt die ganze Diskussion nicht nachvollziehen. Er hat es, glaube ich, noch relativ gut taktisch gewählt. Ich finde es auch besser, also wenn man schon versucht, so eine Sperre wirklich anzugehen oder wirklich ja billigend in Kauf zu nehmen, wenn es dann halt irgendwie so über ein Zeitspiel erfolgt oder durch einen blöden Kommentar zum Schiedsrichter oder Trikot ausziehen, also irgendwas, was nicht wirklich wehtut, in Anführungsstrichen, dann ist ja vollkommen okay. Bevor ich dann irgendwie jemanden umsense, noch irgendwie in der dritten, vierten Minute der Nachspielzeit, um mir dann noch eine gelbe Karte abzuholen. So what? Also kann ich die ganze Diskussion nicht nachvollziehen. Und wenn das dann im Nachgang noch offen zugibt, dann ist doch vollkommen okay. Also ansonsten appellieren wir immer so oder wird relativ oft an die Ehre der Spieler appelliert und dass sie auch ja die Wahrheit sagen sollen und möglichst auch als Vorbildfunktion dienen sollen. Und wenn es dann jemand wirklich mal macht, dann hat er im schlimmsten Fall noch negative Konsequenzen daraus. Von daher kann ich so nicht nachvollziehen und deswegen auch mein Kopfschüttler des Wochenendes.
Der nächste Schritt wäre dann, dass der Schiedsrichter die Spieler auf dem Spielfeld noch fragt, ob das jetzt Spielverzögerung ist, um die gelbe Karte zu provozieren, um dann im nächsten Spiel gegen die Bayern gesperrt zu sein. Und dann danach wird es gefordert, dass der Schiedsrichter da doch die Spieler fragen muss, ob sie jetzt absichtlich provozieren oder nicht. Und dann sagt Junusovic, müssen sie jetzt meinen Trainer fragen oder Thomas Heichin. Und dann rudert er aber danach wieder zurück und sagt, die waren ja gar nicht eingeweiht. Konstantin, noch was zu sagen?
Nein.
Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke dir.
Danke euch.
Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter ist er @ramc. Danke, Christopher.
Danke dir.
Machen wir eigentlich einen Live-Check zum Rückspiel Bayern-Juventus. Können wir jetzt gleich on air besprechen eigentlich? Wollte ich euch fragen. Haben wir Bock?
Können wir machen. Also ich habe nächste Woche Montag nämlich wirklich keine Zeit zum Podcast.
Ja, das besprechen wir wirklich dann off-air.
Dann müsst ihr mich...
Kann doch jeder wissen.
Dann müsst ihr mich wohl anrufen, weil ich dann im Stadion raus bin.
Oh! Das wäre eigentlich noch geiler.
Eigentlich schon.
Aus dem Stadion zugeschaltet. Was sagt da die UEFA dazu? Ist uns scheißegal. Ja, das machen wir.
Ja, Christopher. Ich hatte mir das letzte Mal schon überlegt, bei unserem Live-Podcast, man bräuchte immer so ein leichtes Stadiongeräusch im Hintergrund.
Ja, genau. Vor allem, wir schalten jetzt ins Stadion zu Christopher Ramm und dann blökt dir irgendwie, mit welchen Leuten gehst denn du?
An die Weißwurstbude.
Ja, ich stehe auf jeden Fall in der Kurve, so wie es aussieht. Also
dann vielleicht eher... Okay.
Ja, dann vielleicht. Es ist leider kein Seniorenplatz mehr frei gewesen für mich.
Dann, wir schauen, wie wir das regeln. Aber allein schon, dass wir ein bisschen Atmosphäre kriegen übers Telefon. Ist es rechtlich erlaubt? Ich weiß nicht. Mir ist es wirklich auch egal eigentlich. Ins Stadion zu schalten und da mit einem zu sprechen, der im Stadion ist. Zu telefonieren und das aufzunehmen.
Warum nicht?
Ja, weiß ich nicht, weil die UEFA und FIFA und alle und DFL völlig crazy Regeln haben. Wenn sich da jemand rechtlich auskennt, sagt uns doch Bescheid. Am besten über Twitter zum Beispiel oder über den Kommentaren auf www.checkpot.fm. Da gibt es nämlich alle Episoden, genauso wie ihr sie natürlich einfach zugeschleudert bekommt auf eurem Podcatcher. www.facebook.de/der-vorcheck ist die Facebook-Seite. Ich bin Christoph Fetzer, @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.